Wie weit helfen Ernährungstherapien bei einem Tumor und seiner Behandlung? Das ist das heutige Thema von unserem Podcast «Nachgefragt». Mein Name ist Kurt Eschbacher und ich bin jetzt Gast bei der Daniela Weiler am Kantonsspital in Luzern. Frau Dr. Weiler ist leitende Ärztin in der medizinischen Onkologie, aber sie engagiert sich stark für die Integration von Ernährungstherapie in der Onkologie während und auch nach einer Behandlung. Frau Weiler, haben euch Ernährungsfragen immer schon interessiert?
Zuerst mal danke vielmals, dass Sie da sind, Herr Eschbacher. Ich freue mich extrem, dass Sie sich für mein Herzensthema interessieren und den Weg hierher gefunden haben. Und zu Ihrer Frage, nein, überhaupt nicht. Ich habe mich früher überhaupt nicht für Ernährungsfragen interessiert und habe auch das Gefühl gehabt, wir ernähren uns gut und es muss schnell gehen und haben nicht gross Gedanken gemacht, was wir selber verbessern können. Und aus persönlicher Geschichte, aus dem Leben, hat sich die Situation und die Ansicht dann geändert. Und vor etwa 10 Jahren habe ich angefangen, mir mehr Gedanken über der Ernährung zu machen.
Und das ist so ein Schlüsselerlebnis bei euch?
Ja, Sie können gerade auf den Punkt. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das heute sagen oder nicht. Ich habe mit meinem Sohn geredet. Er ist jetzt 18. Und er hat gesagt, komm, Mami, sag's. Er hat mit 7 die Diagnose von einer Multiple Sklerose bekommen. Er hat damals 2 Scheiben nacheinander gehabt. Das ist so schwer wie eine Krebskrankheit, denke ich. Vor allem, wenn man nicht selber betroffen ist, wenn es ein Kind ist. Und das hat dieses Leben auf den Kopf gestellt. Und damals habe ich dann angefangen, wirklich ganz viel zu lesen über die Ernährung, über den Lebensstil. Was kann ich selber machen? Weil ich selber gemerkt habe, als Mutter, mir lange es nicht, mich auf Medikamente zu verlassen. Ich brauche, die ganze Familie hat etwas gebraucht, wo wir gesehen haben, wir machen selber etwas. Erst dann haben wir Hoffnung gehabt, unser Kind wird ein lebenswertes Leben haben, wir können selber etwas machen. Und das ist jetzt 10 Jahre her, ist jetzt 18 geworden. Er hat das letzte MR im November gehabt und man sieht kein neuer Herd seit der Diagnose. Also seit 10 Jahren. Und er hat seit etwa 8 Jahren kein Medikament mehr. Und wir haben unsere Ernährung einfach, unser Lebensstil komplett umgestellt. Und weil ich gesehen habe, wie wahnsinnig das ist, wie viel wir daraus gezogen haben, habe ich gesehen, nachdem ich mich mit der MS und der Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich das jetzt auch machen will. Für unsere Krebspatienten.
Das ist eine hochspannende Geschichte. Ihr habt gesagt, ihr habt die Ernährung in der ganzen Familie auch aus Solidarität zu eurem Sohn umgestellt. Was war denn das für eine Umstellung gewesen, grundsätzlich, wenn man das ein bisschen mit Beispielen schildern kann?
Also wenn es um ein Kind geht mit der Ernährung, das geht gar nicht anders, dass die ganze Familie mitzieht. Sie können einem Kind nicht etwas sagen, es müsse jetzt so und so und das nehmen und nicht selber das auch machen. Also wir haben wirklich die ganze Küche ausgeräumt. Wir haben, bei der MS ist es noch ein bisschen, bei einer Autoimmunerkrankung ist es noch ein bisschen intensiver, als jetzt, was ich bei einer Krebskrankheit für empfehlen. Also wir essen eigentlich pflanzlich vollwertig, kann man sagen, ohne Milchprodukte, ohne Fleisch, mit ein bisschen Fisch. Und mein Sohn, das ist gewaltig. Also, er hat sich so entwickelt in diesen 10 Jahren. Gratis Gimi, hat beim FCL im Nachwuchsfußball gespielt, hat jetzt parallel zum Gimi noch mit einem Kollegen das erste Unternehmen gegründet, gesundheitstipps.ch. Also auch dort ist er extrem beeinflusst worden. Oder? Und sie würde ihm nichts anmerken. Ich meine, das ist ein junger Bursch, der also in meinen Augen einfach grossartig ist. Ich bin extrem stolz auf ihn.
Ihr habt gesagt, kein Fleisch und in dem Sinn nur ein bisschen Fisch und vollwertige Gemüseprodukte oder pflanzliche Produkte. Ist das so das Credo jetzt auch für andere Situationen?
Im Grossen und Ganzen schon, ja. Es geht immer eigentlich darum, den pflanzlichen Anteil, das, was man sonst immer gesagt hat, das ist Beilage, eigentlich zur Hauptmahlzeit zu machen. Dass die pflanzlichen, unverarbeiteten Produkte, Lebensmittel, halt wirklich den grössten Teil von unserer Nahrung, von unserem Teller sollten ausmachen. Und die tierischen Produkte oder die Fertigprodukte, die Zucker-, fettreichen, salzreichen Lebensmittel halt reduziert werden sollten.
Jetzt kann man behaupten, ja, da gibt es Mangelerscheinungen und die muss man mit Ergänzungsmitteln ausfüllen. steht ihr da?
Ich sehe es gerade ein bisschen umgekehrt. Wir haben meistens keinen Mangel, sondern eine Überdosis an vielen Sachen, nämlich an Zucker, an gesättigten Fett und Salz und auch Protein. Die meisten essen zu viel Protein, weil sie das eigentlich bräuchten. Und wenn man sich ausgewogen mit eben mehr pflanzlichen, vollwertigen Lebensmitteln ernähren tut, hat man diesen Überfluss nicht. Und was man dafür hat, ist, und das ist extrem wichtig, sind die fasseren Ballaststoffe, die pflanzlichen Anteile unserer Nahrung, die so wichtig sind für unsere Darmflora, wo eben das Immunsystem, also unsere eigenen Abwehrzellen, positiv, also gut kann beeinflussen und wichtig ist, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Wenn man sich komplett vegan, also ohne tierische Produkte ernähren tut, muss man sicher das Vitamin B12 ersetzen, weil das wird der Tiernahrung zugesetzt und darum hat es in den tierischen Produkten genug Vitamin B12 und in den pflanzlichen nicht. Aber das ist eigentlich das Einzige.
Kommen wir von eurer Familie und von eurer persönlichen jetzt auch Motivation zu eurer beruflichen. Wie weit ist der jetzt bei der Krebstherapie, also wo man nach einer Operation meistens ja Bestrahlungen und noch eine Chemotherapie Patient hat, der körperlich angeschlagen ist, wie weit ist Ernährung jetzt für euch eine zusätzliche Therapieform?
Das ist ganz vom Patient abhängig. Die Patienten, die zu mir fürs Gespräch kommen, interessieren sich per se schon für die Ernährung oder für den Lebensstil oder fragen sich, was kann ich selber dazu beitragen. Also die haben den Wunsch, wie wir damals auch hatten, selber etwas können zu tun. Und dort ist es einerseits, das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man eben selber etwas tun kann. Dass man etwas tut, was sinnhaft ist, wo man das Gefühl hat und wo man auch weiss, dass es dazu beitragen tut. Und es gibt sicher, man muss unterscheiden, Krebskrankheit ist nicht gleich Krebskrankheit. Wenn es um Heilung geht, dort kann man eher eben eine Ernährungsumstellung machen. Wenn jemand einen nicht heilbaren Krebs hat und stark Gewicht verliert und Ernährungsproblem hat, dann ist das viel schwieriger. Darum ist mein Ansatz vor allem bei denen, die geheilt werden oder nach einer Therapie, was kann man selber auch man stellt sich dann die Frage, was könnte ich ändern in meinem Leben? Und dort ist das eine gute Möglichkeit, um etwas Positives schlussendlich daraus rauszuziehen.
Medizin ist evidenzbasiert, oder? Und jetzt kann boshafte Widersprecher euch unterschieben und sagen, gibt es klare Beweise, evidenzbasierte Beweise, dass Ernährung in dem Sinn jetzt sowohl in eurer Familie, aber hauptsächlich auch bei Patienten, die in einer Therapie sind oder nach einer Therapie einen Heilungserfolg zur Konsequenz haben.
Da muss man wieder unterscheiden, wo stehen wir. Wenn wir jetzt den Krebspatienten anschauen, in der Therapie, dort haben wir ja viel in der heutigen Zeit die Immuntherapien, die wir einsetzen tun. Das sind Therapien, die machen, dass die eigenen Körperzellen den Krebs, der sich verstecken kann, wieder erkennen und angreifen und abbauen. Das sind sehr, sehr wirkungsvolle Therapien. Aber dort hat man gesehen, spannenderweise, dass die Therapie besser wirken tut, wenn man ein sehr vielfältiges Mikrobiom, also vielfältige Darmflora hat. Und das erreicht man, hat man auch gesehen, wenn man eben mehr Fasern essen tut. Also wenn man, das Ziel ist so über 50 Gramm Fasern, also pflanzliche Stoffe, früher hat man gesagt, Ballaststoff ist eigentlich ein blöder Name, weil es ist nicht Ballast, wir haben das nicht besser gewusst, sondern es ist essentiell für unsere Darmflora, wo die Fasern zur Ernährung brauchen. Wir selber können die nicht verdauen. Unsere Darmflora verdaut die für uns und produziert aus dem wichtige Substanzen, die wichtig sind, die unseren Stoffwechsel positiv beeinflussen. Und dort hat man wirklich super gute Daten. Man hat zum Beispiel gesehen, beim schwarzen Hautkrebs haben sie in Amerika den Patienten jedes Essen vorgefertigt und heimgeliefert. Und die haben Patienten eingeteilt in die gleich Nahrung bekommen haben, also gleich viel Eiweiß, Kohlenhydrat und Fett, aber die einen haben 50 Gramm Fasern bekommen und die anderen nur 20 Gramm. Und die konnten zeigen, dass die 50 Gramm Fasern bekommen, besser auf die Immuntherapie angesprochen haben, als die nur 20 Gramm bekommen.
Also ist so ein bisschen der Trigger, was ich jetzt verstanden habe beim Zuhören, sie ist der Anteil an Faserprodukten, ja. Oder? Ja. Jetzt müssen wir da vielleicht noch erfahren. Was sind denn so Ideale für den ganzen Darm und Gesundheit, die richtigen Gemüse oder andere Sachen, die man zu sich nehmen sollte?
Es ist vor allem die Vielfalt. eine Studie gezeigt, dass wenn das Optimum ist eigentlich, dass man mindestens 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche essen tut. Dann haben sie gesehen, dass die Darmflora, je vielfältiger über die pflanzlichen Lebensmittel sind, desto vielfältiger ist auch die Darmflora. Und die wichtigen, für die Darmflora wichtigen Fasern sind sogenannte wasserlösliche Fasern. Das sind Pektin, Galacto-Oligosaccharid. Insgesamt geht es wirklich darum, einfach gesagt, es ist wichtig, dass man viele verschiedene pflanzliche Sachen essen tut.
Gibt es denn so eine Hitparade von den entsprechenden Lebensmitteln oder von den Pflanzen und Gemüsen?
Es ist alles ein Hit eigentlich. Und dort würde ich empfehlen, einfach saisonal, vielfarbig und auch das, was einem schmeckt. Aber es ist nicht so, dass es irgendein Superfood gibt, wo man muss sagen, das muss unbedingt und wenn das nicht dabei ist, dann ist das nichts. Sondern es ist alles Superfood.
Kann man denn jetzt zurückschließen, dass man sagt, Fleisch in grossen Quantitäten ist ungesund? Wäre das eine Aussage, die ihr unterschreiben
könntet? Ja, das kann man so sagen. Weil es kommt auf die Zusammensetzung an. Und wenn ich eben sehr viel Fleisch esse, dann hat der andere Teil ist halt knapp. Und die Empfehlung ist ganz klar, dass der Hauptbestandteil unserer Mahlzeit sollte pflanzlich sein. Gemüse, Früchte, Salat, Samen, Kräuter. Eben die ganz bunte Auswahl.
Jetzt ist ein Patient im Spital stationär. Ist Spitalkoche überhaupt fähig, das zu liefern?
Oh, das ist jetzt eine ganz gemeine Frage von Ihnen. Also ich kann sagen, zu Luzern, wir haben ein super Salatbuffet. Ich sehe sehr weniger, was auf den Stationen überkommt, aber also wenn ich sehe, ist auch, die Auswahl ist relativ gross. Aber ich würde mir schon noch etwas anders wünschen. Also auch Werbung, die halt geschaltet wird, für zum Beispiel Fokuswasser. Ich würde mir wünschen, dass man da auch mal eine pflanzliche Werbung für dich sehen.
Ja, genau. Oder das ist ja eine Problematik. Da müssen in kurzer Zeit möglichst viele Patientinnen und Patienten beliefert werden. Und wahrscheinlich ist das auch für die Küche komplizierter als ein Plätzchen aufs Dauer zu tun, dass man unterschiedliche jetzt Gemüse miteinander kombiniert, oder?
Ja, aber die Auswahl, also bei uns zumindest ist die Auswahl immer da, genau. Also man kann immer Salat nehmen, ich esse immer da, wenn ich in der Mensa, wenn ich arbeite, also ich kann mich ernähren. Vielleicht denkt man am Anfang, es ist aufwendiger, es ist vielleicht auch, man muss Rezept suchen, muss sich mehr Gedanken machen, aber ich finde, es macht auch unheimlich Spass. Mhm. Und es wird abwechslungsreicher. Oder? Die meisten meinen, es wird, man schränkt sich ein. Ja. Aber eigentlich eröffnet sich einem Lebensmittel, die man vorher nicht gekannt hat, oder Geschmäcker, die man nicht gekannt hat. Also es wird eigentlich vielseitiger und nicht das Gegenteil.
Wie reagieren Patienten, wenn ihr ihnen das vorschlägt? Und da ist ich sage jetzt mal, ein Mann ist so ein bisschen fest und genießt immer ein rechtes Stück Fleisch vor sich zu haben. Dann sagt, jetzt kommt die Gemüsetante da zu mir.
Ich mache die Gespräche nicht mit jedem Patienten, für die also hat die Zeit nicht, sondern wirklich mit denen, die sich interessieren, die wirklich selber schon Motivation haben und fragen, was kann ich selber machen. Die Patienten nehme ich aus meiner Sprechstunde für die Spezialsprechstunde zum Reden oder komme ich von meinen Kollegen zugewiesen über. Und darum ist eigentlich immer ein gewisses Interesse bei denen, die zu mir kommen, da. Und vielfach ist es auch, dass es auch viel schon sehr viel gelesen haben oder sich informiert haben und dann auch verunsichert sind über was stimmt. Jetzt nochmal liest so viele verschiedene Sachen, was macht wirklich Sinn und was kann ich für mich daraus herausnehmen. Und mir ist es wichtig, darum ist es auch nie langweilig, jedes Gespräch verläuft anders. Weil es ist ja nicht die Ernährung, sondern es geht um den Menschen. Und jeder Mensch steht an einem anderen Punkt. Und ich frage immer, ja, was haben Sie denn zum Morgen gegessen? Was machen Sie zum Mittag zwischendurch? Und dort so versuchen, Tipps, wie man etwas könnte ein bisschen ändern. Und am Anfang auch nur in kleinen Schritten. Halt. Aber jeder kleine Schritt bringt auch etwas mit sich. Und ich komme immer wieder auch Rückmeldungen über, nach auch Jahren sogar, von Patienten, die sagen, am Anfang haben sie das vielleicht ein bisschen so umgesetzt und dann haben sie selber Erfolg gesehen und dann haben sie weitergemacht und sie sind so motiviert worden, um das dann wirklich durchzuziehen. Und das ist ja dann das Schöne.
Gibt es jetzt im Rahmen von einem Therapieverlauf auch unterschiedliche in dem Sinne Ratschläge zum Essen, zur Ernährung, die dir weitergeben könnt?
Ich konzentriere mich wirklich auf die präventiven Aspekte. Wenn jemand unter der Chemotherapie Übelkeit, Durchfall hat, also wirklich so Beschwerden, dann ist unsere Ernährungsberatung zuständig. Und Unterschied gibt es insofern mehr, dass ich wirklich auf die Situation des Patienten eingehe. Ob er auswärts essen tut, ob er selber kochen tut, ob die Frau kochen tut. Und dann versuche in dem Punkt, wo der Patient steht, dort zu schauen, was kann er verändern kann. Und darum sind die Veränderungen, die ich empfehle, auch anders. Also über die ist es vielleicht ganz einfach, nur schon ein bisschen mehr Gemüse oder Salat oder Kräutchen oder zum Zwischenmahlzeit vielleicht statt ein Schoki oder ein Gutschen, ein Nüsse zu essen, ungesalzene, so etwas einzubauen, bis dann auf weiter wirklich grössere Umstellungen, wenn schon jemand weiter, auch selber schon weiter ist. Und ich schicke auch Rezepte Patienten heim, weil ich selber gesehen habe, dass das am Anfang schwierig ist. Und man denkt, ja, was mache ich, was koche ich jetzt? Und darum tue ich auch Rezepte.
Wiederholt man sich und dann fällt es auch verleiden. Ja.
Um ein bisschen den Spass auch zu fördern oder zu sehen, was für Möglichkeiten das man überhaupt hat.
Dir begleitet die Leute sehr individuell. Ist das jetzt hauptsächlich in Luzern möglich oder ist das auch an anderen Kliniken jetzt aufgrund von eurer Erfahrung oder auch Austausch von Informationen jetzt breiter akzeptiert, dass man nicht nur eine Ernährungsberatung macht, sondern jetzt wirklich fast so ein bisschen wie eine Therapieform mit der Ernährung auch versucht zu erreichen?
Ich glaube oder meine, das machen wenig. Und ich verstehe sie auch. Ich wäre auch nicht auf das gekommen, wenn ich nicht meine eigene Geschichte hätte. Aber was ich denke, dass überall ist, ist, dass der Patient individuell betreut wird. Also nicht jetzt bezüglich Ernährung, aber dass der Mensch eigentlich vor allem, also gerade in der Onkologie, halt wirklich im Zentrum steht und nicht krankt, sondern der Mensch in seinem Leben, in seinem Lebensumstand, in seinem, was er weiter will, wo er steht, dass man das sehr stark auch berücksichtigen tut.
Kann man sagen, Ernährung und auch die entsprechenden Ratschläge, die wir jetzt ein paar gehört haben, ist auch eine Prävention gegen eine Erkrankung. Jetzt zum Beispiel gegen Krebs, aber vielleicht auch Herz-Kreislauf und andere Erkrankungen.
Ja, das ist das Wichtigste. Wir haben auch die grössten Daten haben wir aus der Primärprävention. Also wenn jemand noch nicht krank ist, dort gibt es die meisten Daten, was man selber kann für die Gesundheit tun kann. Und das bei einer Krebskrankheit ist aus dem abgeleitet. Und was wir sehen, ist, das Wichtigste ist eigentlich das Übergewicht vermeiden. Das Übergewicht ist nebst dem Rauchen der grösste Krebsrisikofaktor und eben nicht nur für einzelne Tumoren, sondern für ganz viele verschiedene Tumoren. Und darum ist es so wichtig, was man essen tut, dass man sich bewegen tut und eben möglichst nicht rauchen und möglichst kein Alkohol oder wenig Alkohol zu trinken.
Der Faktor Bewegen ist jetzt natürlich gerade beim Gewicht eine maßgebliche Hilfe zum Abbau von Gewicht, oder?
Ja, es unterstützt. Meine Erfahrung ist, dass man Bewegung ist einfacher umzusetzen, denke ich. Die Ernährung ist komplexer. Aber wenn man die Ernährung umstellt, dann kommt die Bewegung automatisch. Also es ist, wahrscheinlich hängt das auch mit der Darmflora wieder zusammen. Die verändert sich, wenn man anders essen. Und die tut unsere Gelust beeinflussen, sodass dann sogar die Gelust, also ich habe früher 2 bis 3 Mal pro Tag Fleisch gegessen. Mhm. Und dass das sich wirklich ändert. Und es ändert auch den Drang oder dass man sich bewegen will, das kommt automatisch dazu. Es wird dann eigentlich wieder wie eine Gewohnheit, dass man das will und braucht.
Wir leben so ihre Zeit mit dem Glauben, dass ein gutes Altern oder auch ein gesundes Altern mit Nahrungsergänzungsmitteln erreichbar ist. Was ist jetzt so ein bisschen eure Beurteilung von diesem Trend?
Es wird in den Empfehlungen nicht empfohlen. Also in den Krebspräventionsempfehlungen wird es nicht empfohlen, weil man kann zum Glück, finde ich, künstlich einfach das, was in einem gesunden, pflanzlichen Lebensmittel drin ist, nicht künstlich herstellen.
Weil es nicht aufgenommen werden vom Körper?
Nein,
weil
es nicht die Komplexität hat. Mhm. Und ich finde das wunderschön, dass man eben nicht alles mit Tabletten kann machen, sondern dass die eigene Initiative eben auch wichtig ist und sehr effektiv ist.
Ihr habt am Anfang gesagt, eigentlich nimmt man zu viel Protein zu sich. Auf der anderen Seite sagt man, in einem gewissen Alter und hauptsächlich auch gerade bei einer Erkrankung, wo man Muskelmasse stark verliert, ist es wichtig, Protein zusätzlich zu sich zu nehmen. Da gibt es so Thesen von 1,5 oder 1,7 Gramm pro Körpergewicht. Wie seht ihr das?
Das stimmt schon. Darum kommt es eben auch darauf an, wo im Krebsverlauf ein Patient ist. Wenn es eine Krebskrankheit ist, die konsumiert, die abbaut, wo man Gewicht verliert, dann ist das essentiell, dann braucht es das. Das ist so. Aber das gilt nicht für eine gesunde Person und das gilt nicht für eine Person, die geheilt ist nach Krebs. Das muss man einfach, darum ist die Ernährungsberatung, sollte auch je nach Situation, wo der Patient steht, ganz unterschiedlich sein.
Gibt es allgemeine, jetzt noch einmal, auch Erkenntnis, dass Ernährung in der Schweiz anders gehandhabt wird als in anderen Ländern? Sind wir da jetzt in der vorderen Front oder sind wir eher im Hinterlig in der Umsetzung jetzt noch gerade als Therapie oder als Begleitung bei der Erkrankung Ernährung als Bestandteil zu sehen?
Ich weiss es nicht, ob es vergleichbar mit anderen Ländern etwas gibt. Was ich weiss ist, die NZZ hat mal eine Umfrage gemacht, man hat gesehen, dass von 2017 bis 2022 sich die Ernährungsqualität in der Schweiz verschlechtert hat. Sie haben eine Umfrage gemacht, wie viele Personen die empfohlenen 5 oder mehr Gemüse, Früchte, Salatportionen pro Tag essen. Und im 2017 sind das auch nicht viel, aber es waren 19%, im 2022 waren es 9%. Und erschreckend, die 37% haben angegeben, dass sie 0 bis 1 Portionen pro Tag essen. Mhm. Und ein Großteil ist halt auch verarbeitet. In Amerika ist das schon noch mehr. Oder? Man sieht halt auch, dass das bei uns auch den Trend nimmt.
Wenn man den Alltag der Menschen anschaut, ist ja heutzutage alles on to go. Also man trinkt einen Kaffee unterwegs, man isst unterwegs. Das sind mehrheitlich vorfabrizierte Lebensmittel oder ja, also bearbeitete Lebensmittel. Ist das mit der Grund, dass man sagt, unter Umständen sind wir eine ungesündere Gesellschaft geworden?
Ja, es geht halt alles, muss schnell gehen eben. Und Essen ist überall erhältlich, oder? Man hat nicht Hungerphasen zwischendrin, sondern man hat immer Essen um sich herum. Und die verarbeiteten Produkte enthalten die Substanzen wie gesättigte Fett, wie Zucker, Weissmehl, wie Emulgatoren auch.
Mhm. Und Salz.
Und die Kombination ist in den vorgefertigten Produkten drin. Und genau das ist das, was Entzündungen fördert. Und man geht davon aus, dass eine chronische Entzündung, die im Körper ist, die wir nicht selber spüren oder messen, dass die Ursache ist für ganz viele verschiedene Krankheiten. Eben Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, auch Alzheimer, auch Autoimmunerkrankungen und eben auch Krebserkrankungen. Mhm. Und diese chronische Entzündung kommen durch unseren Lebensstil mit Ernährung. Und das ist weder eher die mediterrane ursprüngliche Ernährung mit Olivenöl, mit Nüssen, mit eben viel Gemüse, mit ein bisschen Fisch, mit Kräutern, wenig Salz, dass das die Entzündung dämmen tut mit körperlicher Aktivität und vielleicht auch ein bisschen Fasten.
Zum Fasten wollte ich noch gerade kommen. Es gibt ja so immer wieder ja, so Bewegungen, wo man sagt, ja, Intervallfasten, das ist das Gelöbnis der Zeit oder mindestens einmal pro Jahr, ein paar Wochen Fasten. Wie seht ihr das jetzt noch als in dem Sinn Therapie für den Körper?
Da muss man wieder unterscheiden, ist es eine gesunde Person oder ein Krebspatient. Bei gesunden Personen, ich glaube, das ist so eine lange Tradition auch, dass es nur schon von dort her, denke ich, irgendetwas muss dahinter sein auch. Und in der letzten Zeit hat man auch gesehen, dass man es auch nachweisen kann, was Fasten bewirken tut. Und man sieht, dass einerseits die Autophagie ankurbeln tut. Das heisst, dass die eigenen Zellen anfangen, Abfall Stoff zu verdauen, um aus dem Energie zu gewinnen, also dass so quasi wie der Güssel geleert wird. Andererseits tut es auch Darmflora beeinflussen. Also die Bakterien, die für Gesundheit wichtig sind, das sind Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, die werden angeregt in ihrer Entwicklung, die werden gestimuliert. Und zusätzlich, wenn man fastet tut, gehen Stoffe, die krebserregend sein können, wie zu hohe Zucker, zu hohe Fettwerte, das geht runter. Und darum ist es sicher etwas, wo gesundheitsfördernd kann sein.
Und welche Form von Fasten?
Das kenne ich, also das weiß ich zu wenig. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es jetzt darauf ankommt, ob man jetzt einfach einen Tag das 16, 8 oder ob man eine Woche fasten tut. Da bin ich überfragt. Mhm. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist einfach wirklich, es kann hilfreich sein. Bei der Chemotherapie selber, also man hat Patienten mit Brustkrebs, die eine Chemotherapie vor der Operation bekommen haben, das untersucht und hat dort Patientinnen fasten lassen, vor, während und nach der Chemotherapie. Und die haben dort einfach Kalorien reduziert. Also sie haben so Gemüsebrühe getrunken, einfach sehr kalorienarm. Sie haben nicht Kalorien zu sich genommen, sondern sie haben schon etwas gehabt, aber einfach sehr reduziert. Und dort war das Gute, man hat ja vorher Gewebe gehabt, weil man es festgestellt hat, diagnostiziert und nachher hat man es operiert nach dieser Chemotherapie. Und dort haben sie feststellen, dass im Gewebe sich Veränderungen gezeigt haben, wo das Immunsystem sich so verändert hat, dass es wieder so war, dass es mehr den Tumor erkennt und angreifen und abbauen tut. Also zumindest das hat man können beim Menschen zeigen.
Mit der Reduktion der Kalorien, das ist
Vor und während der Chemotherapie. Genau.
Jetzt, so ein Trend ist Intervallfasten bei vielen Leuten, also dass man nur zweimal isst pro Tag und hauptsächlich eine lange Pause von irgendwie, ja, je nachdem 16 oder 18 Stunden zwischen den Mahlzeiten macht. Habt ihr da Erfahrung?
Also das ist jetzt halt persönlich, ich selber habe eine Autoimmunerkrankung, ich habe eine Psoriatritis. Und das ist auch ganz typisch für meine Krankheit, hätte ich meine Ernährung, meinen Lebensstil nicht umgestellt. Das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Und da haben wir es eben gemacht. Und dann ist es mir super gut gegangen, bis ich mal ein Antibiotika nehmen musste. Ja. Und dann hatte ich einen massiven Schub gehabt, von Kopf bis Fuß.
Also einen
Arthritis-Schub. Ja. Und dann habe ich, das war vor 3 Jahren, habe ich ein Medikament spritzen. Und dann habe ich einfach weitergemacht mit meiner Ernährung, mit der Bewegung. Und habe es nicht können absetzen. Es ist immer wieder gekommen, wenn ich es versucht habe, absetzen, das Medikament. Und jetzt habe ich im Frühling gesagt, so, und jetzt ist es gerade zum Morgen. Und habe das jetzt gemacht. Und ich weiß nicht, ob es mit dem zusammenhängt. Aber das letzte Mal habe ich jetzt im April gespritzt, das Medikament, das ich sonst alle Monate gespritzt habe. Und ich habe bis jetzt nichts mehr mit meinen Gelenken.
Okay, also Intervallfasten, auch wieder als persönliche Erfahrung, kann man ja jetzt eigentlich mitnehmen und sagen, probiert doch das auch noch.
Es schadet ja sicher. Also, zumindest denen, die nicht Gewichtsprobleme haben, dass sie eben zu wenig Gewicht haben, dass sie zu wenig essen mögen, schadet sicher nicht.
Mhm. Wie weit begleitet euch durch den Alltag jetzt die Ernährung? Wird so wie, ich will das jetzt nicht als Vorwurf sagen, sondern wird es zu einer Art Obsession oder ist es immer noch eine Freude?
Auch für mich ist es eine Freude. Andere finden vielleicht, das ist eine Obsession. Aber ich habe mega Spass daran. Mhm. Und für mich ist das Schönste, wenn jemand vielleicht auch kritisch reinkommt und nachher rausgeht und strahlt und sagt, ich habe viel mehr gelernt, sie haben mir so viele Tipps mitgegeben, das hätte ich gar nicht gedacht, das war super gewesen. Und nachher komme ich noch ein Mail über und es heisst, wie wertvoll das war und wie sie motiviert sind, selber etwas zu machen. Das ist für mich das schönste Geschenk.
Umstellen ist das eine, aber die Umstellung zu behalten ist das andere. Und dazu braucht es Erfolgserlebnis. Und die sind ja dann meistens nicht gerade so eng sichtbar. Wie kann man sich selber motivieren, dran zu bleiben?
Es braucht am Anfang, es braucht eine Motivation anzufangen. Aber ich glaube, das ist der Schritt, wenn man den macht und sagt, mal, ich mache das und ich stelle ihn um, dann ist die Hauptsache gemacht. Und nachher gibt es wieder eine Gewöhnung. Also nach ein paar Monaten gewöhnt man sich ans Neue und wahrscheinlich eben auch, weil die Darmflora, die hat ja auch eine Verbindung mit dem Hirn, die kommuniziert. Und es gibt Daten, wo man sieht, dass eben unsere Darmflora, auch unser Appetit, unser die Lust kann beeinflussen. Und das ändert sich wirklich. Dass man, wenn man einfach ein paar Monate dranbleiben tut, dann verändert sich das und man hat viel mehr Lust halt auf Pflanzliches und das Tierische oder Fertigprodukte machen dann gar nicht
mehr so. Und kann der Schoki auch in der Schublade lassen?
Ja, ich meine, das gehört überall mal dazu. Es kommt immer dann auch aufs Masterphase. Mhm. Ich esse auch Schokitäfel immer zwischendurch. Ich nehme einfach schwarze Schoki jetzt eher als Milchschoki.
Aber ich glaube, das ist noch ein wichtiger Teil, dass die Freude am Ganzen auch nicht darf verloren gehen. Weil sonst wird es wirklich so zu einer Ideologie, wo eigentlich eine gewisse Besessenheit damit verbunden ist, oder?
Nein, das ist ganz wichtig. Also Sess ist so etwas Soziales, Gesellschaftliches und es soll Freude machen. Aber ich würde vor allem auch aufzeigen, dass wenn man sich anders ernährt, mehr pflanzlich und weniger tierisch, dass das eben mega Freude kann machen, dass man selber kochen tut. Das ist auch so wichtig, auch, dass unsere Jugendlichen wieder lernen, selber zu kochen, selber sich etwas vorbereiten und dass man sich damit etwas Gutes tut, dass man sich selber Sorgen tut, sich selber Fürsorge machen tut. Und das kann wirklich sehr viel Freude, Spass und man muss es halt vielleicht von dem Blickwinkel her dann auch anschauen.
Das ist ein wunderbarer Appell, dass man auch Küche nicht nur als Ort braucht, wo man irgend stehend etwas in sich hineinshoppt, sondern als Ort, wo Sachen entstehen, wo man auch gemeinsam vielleicht miteinander als Familie kocht. Mhm. Und das ist noch ein zusätzlicher Vorteil, miteinander isst und einander zulässt und einander in die Augen schaut. Oder?
Genau, das ist extrem wichtig, das Soziale, dass man auch nicht dabei lesen tut, Nathalie dabei hat, sondern dass man wirklich sich dann die Zeit nimmt und sich konzentriert auf auch geschmückt und kaut und gespürt, was man da zu sich nimmt und eben Gesellschaft hat und miteinander redet.
Danke für all die Tipps und Hinweise. Und ich gehe jetzt eigentlich wieder heim im Wissen, man muss nicht krank sein, um etwas zu verändern, sondern man kann mit der Veränderung vermeiden, dass man krank wird.
Genau, hat mich sehr gefreut.
Danke vielmals, Frau Eiler. Danke. Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch bei unserem Sponsor herzlich bedanken. Ibsen Pharma Schweiz hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Eschbacher.